Funkkolleg Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.
Erkenntnisse aus dem Keller, Neues von Funk und CBO. Die allseits beliebte Podcast-Reihe ist zurück. Wir haben hier an dieser Stelle schon mal über Formatentwicklung gesprochen. Aber wie kommt man denn eigentlich zu so einem Format? Wie kriegt man eine zündende Idee? Was haben die Nutzer damit zu tun? Was haben Spielsachen damit zu tun? Wie dreht man komplett durch in einem Raum? Das alles weiß eine Design Thinking Coach. Und die haben wir heute bei uns. Steffi Schimo, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Und wenn ich von uns spreche, dann meine ich Helma Hein vom Funkteam beim HR. Hallo Helma.
Guten Tag.
Und mich, ich bin Thiemen Glatt. Ich arbeite auch beim Funkteam im Hessischen Rundfunk. Design Thinking und die Methode dazu ist der Design Sprint. Steffi, was ist ein Design Sprint?
Das ist eine Kreativwoche. Idealerweise sind es 5 Tage, in denen so ein Team aus ganz unterschiedlich zusammengesetzten Menschen, die ganz unterschiedliche Sachen können, versucht, ein Problem zu lösen. Und eigentlich müsste es auch Design Doing heißen, weil man macht die ganze Zeit irgendwas.
Also kann ich jetzt dieses Thinking weglassen?
Das kannst du mal weglassen.
Okay, dann rede ich vom Sprint.
Das ist die erste gute Nachricht dieses Podcasts.
Helma, wir beide haben ja schon mal an so einem Sprint teilgenommen und ich hatte eigentlich in den 5 Tagen häufig das Gefühl, dass auch so ein Marathon ist, weil man echt viel leisten muss. 5 Tage kann ja auch eine gefühlt lange Strecke sein. Für Formatentwicklung oder für so auch Produktentwicklung, daher kommt es ja eigentlich, ist das aber recht schnell, ne? So denkt ihr beide.
Also ich finde es recht schnell und dieser Design Sprint, der kommt eigentlich von Google und die Welt des Design Thinking mit der Haltung, die auch dahinter steckt, die geht ja viel weiter. Das ist nicht auf 5 Tage begrenzt, sondern man kann so eine Entwicklungsphase durchaus auch länger machen mit einem Team. Aber dieser Sprint kommt eigentlich aus der Google-Welt und das ist Stress pur, wie ihr es ja erlebt habt, aber schöner Stress und Spaß hoffentlich auch.
Stimmt das, dass Google das damals eingeführt hat, um quasi zu gucken, dass diese ganzen Startups, die sie übernehmen wollten, erstmal zu gucken, ob das, was sie da machen, überhaupt marktauglich ist, ob der Nutzer davon überhaupt was hat, ob sie die überhaupt übernehmen sollen oder nicht?
Das weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Ich wurde nicht total auf diesen Sprint ausgebildet, sondern habe diese größere Ausbildung gemacht. Der Sprint ist ja doch relativ beschränkt, wo man dann gleich die Leute mit drin hat, die das Produkt nachher fertig sehen wollen. Das ist sehr eng und Design Thinking ist schon viel weiter. Damit kann man ja viele andere Probleme auch noch angehen. Also nicht nur im Medienbereich, sondern auch im öffentlichen Bereich, Prozesse. Da kannst du ja alles mitmachen, alle komplexen Probleme.
Dieser Welt lösen. Vielleicht sollten Politiker das mal lernen. So. Ein Design Sprint besteht im Prinzip aus 5 Tagen und jeder Tag steht für so eine Phase. Das kann man aus 5 Phasen, das stimmt auch, ne? Bin ich da richtig
informiert? Ja, es gibt unterschiedliche Konzepte. Manche reden von 5 Phasen, manche von 6 Phasen. Aber man kann so einen Sprint ganz grob einteilen in 2 Bereiche. Es gibt den Problemraum. Da guckt das Team überhaupt erstmal, was haben wir denn eigentlich für ein Problem? Wie kriegen wir alle ein gleiches Verständnis davon? Das ist schon mal total wichtig. Und dann kommt die Recherchephase. Das heißt, die führen Interviews mit den Leuten, die es betrifft. Manchmal macht man auch eine teilnehmende Beobachtung, wenn man jetzt ein Check-in-Prozess am Flughafen verbessern will, checkt man selber ein und schreibt sich alles auf, was man dabei lernt. Oder die Fliege an der Wand wird das genannt. Man stellt sich irgendwo hin und beobachtet stundenlang, was die einzelnen Beteiligten an diesem Prozess machen. Das wird ausgewertet. Das ist ein Riesenprozess und das dauert auch wirklich lange und dann zugespitzt. Und wenn man sich dann zuspitzt auf Fragen, die wirklich ein Ergebnis bringen, ganz konkrete Fragen, die ein Ergebnis bringen können und vielleicht auch Personen, an denen man das festmachen möchte, dann beginnt erst der Lösungsraum und die Ideenfindungsphase. Und das Besondere ist, man arbeitet mit den Leuten, die es betrifft, im Problemraum und später im Lösungsraum auch und testet ganz schnell das, was man mit Prototypen gebastelt hat, an den Leuten, für die es ist.
Und damit beantwortet sich ja eine vorherige Frage, ist das schnell? Ja, ich glaube, das ist sogar sehr schnell. Weil es einem natürlich ganz viele Phasen erspart, weil man sofort immer wieder, während man ein Produkt, was auch immer es ist, quasi entwickelt, immer sofort wieder die Rückmeldung von der Zielgruppe, von den Usern, von den Leuten, die damit irgendwann mal irgendwas tun sollen, direkt abfragt, passt das, löst das dein Problem, befriedigt das dein Bedürfnis oder eben nicht? Und man dann quasi relativ schnell diese iterativen Phasen damit durchgeht.
Das ist ja auch bewusst so, dass man von Anfang an Menschen mit reinholt. Also wir fangen anders an. Zuerst wird ein Team gebildet. So habe ich das kennengelernt. Und ich glaube, dass diese Teambuilding-Nummer bei diesem Sprint total wichtig ist. Hast du den Eindruck, dass man den grundlegendsten Fehler machen kann, wenn man das Team nicht richtig zusammensetzt?
Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also idealerweise sind es Menschen, die schon eine tiefe Expertise haben. Man spricht von, das ist alles voller Anglizismen, man spricht von T-shaped people. Also die sollen wie so ein T eine Expertise in die Tiefe haben und die Arme ganz weit ausstrecken können zu anderen Disziplinen und mit denen verbunden sein. Also jetzt im guten Sinne keine Fachidioten, sondern Menschen, die sehr vernetzt sind und sehr vernetzt denken und sehr gerne bereit sind, interdisziplinär zu arbeiten.
Das sind ja sowieso auch immer die kreativsten Menschen, oder? Die quasi sich in einem Fachgebiet gut auskennen, aber alle anderen Sachen so mit einbeziehen und so quasi immer wieder neue Dinge entstehen lassen, oder?
Dadurch entsteht ganz viel, das ist richtig. Und es ist ganz wichtig, dass wirklich auf Augenhöhe gearbeitet wird. Also das ist nicht, man sagt immer, es gibt so ein Bild von den Design Thinking Regeln, der Schlips soll draußen bleiben. Also keine Hierarchien innerhalb dieses Teams, weil das ganz wichtig ist, dass jeder seine Ideen, seine Fragen, seine Ansätze einfach raushauen kann, frei. Und nicht jemand dabei ist, der das gleich bewertet.
Für Helmer war das sehr schwierig, als Redaktionsleiter den Schlips nicht anzuziehen. Das weiß ich noch. Der ganze Rücken hat sich zerstört.
Absoluter Horror.
Aber es ist auch relativ wichtig, dass dieses Team heterogen zusammengesetzt ist. Also dass das nicht nur Typen wie ich, also wenn jetzt ein Team nur aus Teamens bestehen würde, wäre das namentlich vielleicht ganz lustig, aber zielführend wäre es nicht. Gibt es da irgendwie so Funktionen innerhalb des Teams, die erfüllt sein müssten, damit das optimal laufen kann?
Also es kommt natürlich auf die Art des Problems an, das man lösen will und es sollten auf jeden Fall unterschiedliche Fachgebiete sein. Und dann ist es auch ganz praktisch, wenn man ganz unterschiedliche Persönlichkeitstypen dabei hat. Und die Methodik oder so, wie wir als Facilitator oder Coaches beim Design Thinking arbeiten, achten wir auch sehr darauf, dass es immer wieder Einheiten gibt, wo auch introvertierte Leute einfach ihre Ideen loswerden können, dass die nicht untergehen, weil die oft vielleicht ein bisschen länger nachdenken, aber dann richtig was raushauen. Und da achten eben auch wir sehr drauf, dass wir manchmal auch stille Brainstorming-Methoden verwenden zum Beispiel, damit all diese Ideen auch rauskommen können.
Das heißt, extra darauf achten, dass es nicht nur extrovertierte Persönlichkeiten sind, sondern explizit auch Introvertierte mitnehmen in so einen Prozess?
Ja, ich würde es nicht in die beiden Gruppen nur zerteilen, aber auf jeden Fall sehr unterschiedliche Persönlichkeitstypen sind total bereichernd.
Und wir sagen jetzt mal, in der optimalen Welt hat sich ein perfektes Team zusammengefunden und dann geht es ja eben darum, dass die Problemstellung, vor der man steht, erstmal grundlegend verstehen. Mhm. Das ist das Verstehen als erste Phase des Prozesses sozusagen. Und da kommen ja dann praktisch schon die ersten Außenstehenden dazu und geben Input. Mhm. Experten oder bei uns waren es Nutzer zum Beispiel damals bei unserem Design Sprint. Wie wichtig ist die, was nehmen die für eine Funktion ein? Also warum macht man das?
Also es ist ganz wichtig, dass die Menschen in den Prozess integriert sind, die nachher das Produkt, das euer YouTube-Format oder einen Prozess nutzen, weil man sonst nur von seinen eigenen Annahmen ausgeht. Sonst entwickelt man immer nur das, was man selber gerade gut findet. Und ich bin ja nicht die Zielgruppe bei vielen Dingen, die ich mache, sondern ich muss mit den Menschen reden, was brauchen die, was haben die eigentlich für Bedürfnisse. Und je mehr ich durch die Gespräche, je näher ich an die wirklichen Bedürfnisse rankomme, umso mehr Möglichkeiten habe ich, die zu erfüllen. Also wir unterscheiden da auch sehr, sehr klar zwischen Strategien und Bedürfnissen. Also ich habe Durst ist ein Bedürfnis, ich will eine Cola ist eine Strategie. Mhm. Und allein diese Erkenntnis bringt schon mal total viel, wenn es wie bei euch bei den Jugendlichen zum Beispiel darum geht, was haben die für eine Lebenssituation? Also nicht, was denken wir, was die brauchen, sondern was bedrückt die wirklich, was brauchen die jetzt gerade wirklich? Und wenn man es schafft, sich da zurückzunehmen, hat man total viel Input für die Kreativphase später, um auch wirklich gut abgleichen zu können, sind wir auf dem richtigen Dampfer.
Da muss man vielleicht kurz dazu sagen, weil du es eben erwähnt hast, wir haben quasi mit Bubbles, das ist ein Orientierungsformat, das der HR für Funk produziert, Zielgruppeninterviews geführt mit 15- und 16-Jährigen, um reinzuhorchen. Wie geht's denen? Wo drückt der Schuh? Was haben die für Bedürfnisse? Was können wir davon vielleicht lösen? Und haben dann quasi nach diesen Zielgruppeninterviews dann eben auch mit dir diesen Design-Sprint gemacht. Das nur als Erklärung.
Vielleicht machen wir demnächst mal eine Podcast-Folge zu Zielgruppeninterviews. Das ist ganz spannend und geplant. So, genau. Und dann sitzt diese Gruppe zusammen, hat den Input bekommen. Und jetzt rede ich mal kurz aus dem Nähkästchen. Dann sitzt man plötzlich in einem Raum und der ist relativ bunt. Auch wenn er vorher relativ kahl war, weil man anfangen kann, Post-its an die Wand zu hängen, mit buntesten Lego-Steinen Dinge zu bauen. Wie muss so ein Raum aufgebaut sein, um so einen Designsprint richtig gut durchführen zu können? Er wird am Ende anders aussehen als am Anfang. Das kann ich jetzt schon mal verraten.
Das stimmt. Also idealerweise ist der relativ groß, hat einen Bereich, in dem das Team zusammensitzen kann und gegenseitig sich Ideen pitcht oder Dinge miteinander bespricht, also so ein Präsentationsbereich. Und dann Freiräume für Kleingruppen, je nachdem, wie groß das Team ist, ob man zwei Kleingruppen beispielsweise hat. Man braucht auf jeden Fall Bewegungsfreiheit, keine schweren großen Holztische, sondern Platz auch Möbel zu verschieben, Dinge auszuprobieren, verschiedene Prototypen durchzuspielen. Das können Skizzen sein, das können Lego-Modelle sein, das können aber auch Rollenspiele sein oder Funktionsspiele oder sowas. Und dafür braucht man einfach Platz und auch den Raum, um Krach machen zu können, um Dreck machen zu können. Ihr solltet weit weg von der Hierarchie sein, damit sich jeder irgendwie frei entfalten kann. Also es gibt schon diese spezifischen Anforderungen an den Raum, aber die Raumanforderung im Design Thinking hat auch noch eine andere Bedeutung auf der Metaebene. Es ist auch wichtig, dass das Unternehmen den Raum dafür gibt, dass die Menschen in dem Team wirklich mal frei denken dürfen.
Wir saßen damals direkt neben dem Intendanten. So viel zum Thema weit weg von der Hierarchie.
Und es ist ja auch wichtig, dass es dann die ganze...
Aber ihr habt das super gemacht.
Und wir hatten einen großen schweren schwarzen Holztisch.
Ihr habt trotzdem alles verwüstet. Das war gut.
Und es sollte auf jeden Fall auch der gleiche Raum bleiben, gell? Weil ich am Anfang anfange, den irgendwie kreativ zu gestalten mit meinen Ideen, sollte ich die ja möglichst nicht im zweiten Tag wieder abhängen müssen, um sie irgendwo anders wieder anzu...
Das ist ganz wichtig. Tagern. Also all das, was so ein Team im Lauf von diesen paar Tagen baut, kreiert, an Post-its sammelt, an Auswertungen macht, das ist ja auch das visuelle Gedächtnis. Und das muss unbedingt erhalten bleiben für die Zeit von dem Sprint.
Und dann geht man ja so verschiedene Methoden durch. Also du hast bei uns versucht, so alles aus uns rauszukitzeln, was an Kreativität überhaupt in einem schlummert. Durch ganz viele, wir haben Kopfstände gemacht, ich habe irgendwelche Hüte aufgezogen. Ja, kannst du mal kurz für uns deinen Methodenkoffer innerhalb eines Design-Sprints öffnen, wie man Menschen dazu kriegt, kreative Ideen aus sich rauszuholen, von denen man vielleicht gar nicht weiß, dass man sie hat.
Das ist ein ganz schön schwieriges Thema. Du meinst jetzt in der zweiten Phase im Lösungsraum, wenn man anfängt, Ideen zu entwickeln.
Genau, wir haben das Problem verstanden, wir haben die Gruppe zusammengesetzt, die haben alle Infos, die sie brauchen und dann geht es ja darum, Ideen zu entwickeln.
Ja, es gibt verschiedene Brainstorming-Methoden oder Ideenfindungsmethoden, die alle zeitlich total eng getaktet sind. Das ist ganz wichtig, dass nicht die Teams anfangen, lange zu diskutieren, sondern ganz schnell erstmal alle Ideen raushauen, die sowieso im Hinterkopf drin sind. Dafür macht man so ein stilles Brainstorming zum Beispiel. Und dann werden die Methoden immer wilder, weil man versucht eben auch assoziativ zu arbeiten. Manchmal gibt man auch noch einzelne Elemente vor, um so einen Transfer vielleicht auch hinzukriegen oder eine zusätzliche Inspiration reinzubringen. Also es gibt da sehr unterschiedliche Methoden. Die Gemeinsamkeit ist eigentlich immer, dass es schnell geht, dass viel Druck da ist, dass überhaupt nicht das große Reflektieren anfängt, sondern man einfach losschießt. Und der Kopfstand macht eigentlich allen total Spaß. Da hat man dann seine Challenge, die man sich erarbeitet hat. Wie können wir es schaffen? Wie war denn eine eurer Challenges zum Beispiel?
Wie können wir es schaffen, dass Lukas 14 sich empowered fühlt zum Beispiel? Mhm. Das waren so, unser Ziel ist ja praktisch Jugendlichen, durch dieses Dickicht an Jugendlichkeit zu helfen.
Und bei diesem Kopfstand dreht man es genau um. Also wie kann man es maximal vergeigen, dass Lukas sich noch schwächer, noch hilfloser fühlt, als er ohnehin das schon tut. Das klingt schlimm, aber dann kommen Ideen raus. Wenn man die dann ins Gegenteil verkehrt, hat man wieder eine komplett neue Ideenwelt. Und mit solchen Dingen arbeitet man die ganze Zeit, um eben einfach diesen spielerischen Aspekt dabei zu haben und ja, auch den inneren Beobachter, nennt man das, auszuschalten, der einen ständig kritisiert oder sagt, nee, also die Idee darfst du jetzt nicht sagen, die ist nicht gut. Das ist alles wurscht, raus damit.
Du hast gerade die Challenge angesprochen. In welchem Punkt muss denn spätestens feststehen, das ist unsere Challenge jetzt für die nächsten 3, 4, 5 Tage, Wochen, wie auch immer?
Ihr startet normalerweise mit einer Anfangs-Challenge. Die ist relativ breit, die dient dafür, dass das ganze Team sich auf das Problem einlassen kann. Also wie können wir das Kantinenerlebnis im Hessischen Rundfunk verbessern? Das wäre so eine Anfangs-Challenge. Und die kann alles bedeuten. Das können die Nahrungsmittel sein, das kann die Atmosphäre sein, die Größe der Tische und so weiter.
Die Leute, die da hingehen.
Die Schnelligkeit die beim innen. Anstellen, ich weiß es nicht. Ja, das ist so eine Challenge, mit der fängt man an, bevor man in diesen Problemraum geht. Und am Ende des Problemraumes, wenn man dann recherchiert hat und mit allen gesprochen und die Kantine beobachtet und selber mal da gegessen und die Leute gefragt, Dann kann man es zuspitzen auf verschiedene Personengruppen, die man dann gefunden hat, und verschiedene Unterchallenges. Also wie können wir Veganern ein tolles Kantinenergebnis bieten beispielsweise. Und damit würde dann entweder die ganze Gruppe oder ein Teil der Gruppe in die Ideenfindungs- und Problemlösungsphase gehen.
Das heißt, am Anfang wird der Trichter, noch ein Wort, an das ich mich gerade erinnere, sehr weit aufgemacht, um später sehr klar zuzuspitzen.
Ja, man spricht von so einem doppelten Diamant. Also man startet den Prozess und dann geht oben und unten eine Linie ganz weit auf und dann spitzt die sich wieder zu. Dann ist man an einem Punkt am Ende des Problemraums und öffnet dann wieder so eine Art Diamant für den Lösungsraum. Und am Ende spitzt man es wieder ganz doll zu auf ein, zwei, drei Prototypen oder idealerweise ein erstes Produkt, das man wirklich am Markt testet.
Es gibt ja manchmal trotzdem Dinge, die das beeinflussen. Also klar, wir definieren erstmal das Bedürfnis der Zielgruppe, machen eine Challenge. Und dann gibt es ja irgendeine, der sagt, ja, aber wir können ja nicht auf dem Mars fliegen, weil wir die Raketen nicht haben. Mhm. Ab welchem Zeitpunkt gibt es denn quasi aus der Hierarchie, eben die eigentlich ja nicht dabei ist, quasi diesen Input, ihr könnt im Prinzip tun und lassen, was ihr wollt. Ihr müsst nur irgendwann im Laufe des Prozesses bedenken, wir machen hier irgendwie, keine Ahnung, eine Radiosendung oder wir wollen ein Internetformat machen oder es muss für Menschen zwischen 14 und 18 sein oder. Also es gibt ja dann doch irgendwann quasi Einschränkungen. Wann kommen die ins Spiel?
Also für mich als Coach oder Facilitator ganz vorne und auch für die Redaktionsleitung in eurem Fall beispielsweise, das muss ganz klar sein, worum geht's da eigentlich. Und der Innovationsgrad, der gewünschte, der muss auch klar sein. Haben wir das Budget, haben wir den Raum ganz frei zu denken oder gibt es einige Vorgaben? Wenn es ganz viele, ganz enge Vorgaben sind, dann sage ich inzwischen, wir machen keinen Design Sprint oder kein Design Thinking, sondern wir nehmen einfach ein paar Methoden aus dem Baukasten und machen einen Kreativworkshop oder einen Formatentwicklungsworkshop. Mhm. Aber puristisch gedacht ist es dann kein Design Thinking mehr, weil das sollte schon sehr lösungsoffen sein. Mhm. Und für das Team finde ich es nicht gut, wenn ganz am Anfang alle Enge klar ist, sondern natürlich wissen die Rahmen, den Rahmen, der war ja bei euch auch klar, da ging es um eine Formatweiterentwicklung und es war klar, YouTube ist wahrscheinlich die Primärplattform, zumindest habe ich so verstanden und wie genau, aber das war sehr offen. Und das sollte aber nicht die ganze Zeit präsent sein, sondern ab einem bestimmten Punkt, denke ich, wieder reinkommen, weil das sonst das Gehirn die ganze Zeit blockiert. Also ich versuche auch hier im Haus bei anderen Workshops diese strategischen Fragen, so gut es geht, auszuklammern. Weil es gibt manche Vorgaben, die müssen erfüllt sein. Und das belastet so ein Team und überfordert das auch total, wenn die jetzt sich damit beschäftigen, können wir beide Zielgruppen gleichzeitig ansprechen oder nicht, wenn das eine Vorgabe ist. Dann müssen wir schauen, in welchem Rahmen kann man es lösen. Aber man kann nicht die ganze Zeit über eine Strategie diskutieren zum Beispiel. Das nimmt das Spielerische und das nimmt auch das Kreative dann raus.
Aber jetzt ist vielleicht der eine oder andere hellhörig geworden. Das heißt, man kann sich auch schön einzelne Methoden rauspicken. Mhm. Weil vielleicht der eine oder andere sagt, okay, jetzt irgendwie 5 Tage, 8 Leute wegschließen. Kann ich mir das überhaupt leisten? Also bleibt da nicht irgendwie das Tagesgeschäft liegen. Das heißt, man kann sich auch einfach so einzelne Kreativmethoden rauspicken und die mal an der und jene Stelle anwenden.
Ja, das ist total wertvoll. Kann man auf jeden Fall machen. Und ich finde auch diese Haltung, die ist ja unabhängig von so einem Muster-Sprint, ist die ja super wertvoll. Also das ist für mich eh das Wichtigste an dem ganzen Innovations-Voodoo, dass ich eben wirklich immer in Gedanken habe, für wen mache ich das eigentlich? Von mir selber abstrahiere, aus meiner Welt rausgehe und überlege, wer ist meine Zielgruppe? Wer ist die Community, die da ist? Und was ist deren Leben? Was ist deren Mediennutzungssituation? Jetzt in unserem Fall. Das ist das Allerwertvollste für mich an dem ganzen Zauber.
Also so Einzelteile rausnehmen geht ganz gut, aber jetzt irgendwie sagen, wir machen einen Design Sprint in 2 Tagen, da ist wahrscheinlich dann doch die Grenze des Machbaren.
Ich finde schon. Ja. Man kann das tun, aber es ist wahnsinnig anstrengend für alle. Man hat auf keinen Fall genug Zeit, ausreichend mit der Zielgruppe zu testen, also in der Recherchephase und später zu testen. Und das ist für mich eigentlich die Magie von dem ganzen Prozess.
Also ich glaube auch, dass es unbefriedigender für die Teilnehmer wird, wenn es kürzer ist, weil man einfach, also man steht sowieso auch in den 5 Tagen schon enorm unter Zeitdruck. Und dann das nochmal zu verdichten und dann irgendwie doch nicht zu dem perfekten Ergebnis zu kommen, weil man nicht die Zeit hat, nochmal eine Schleife zu drehen und nochmal zu verbessern, das ist dann nicht das ist nicht befriedigend. Also Design Sprinten, um das, dass man es so gemacht hat, ist es auch nicht zielführend, sondern sich überlegen, wann man es, glaube ich, richtig macht. Ein Punkt, den wir gerade eben gestreift haben, ist, da ist eine Gruppe, die im besten Fall sogar ein bisschen heterogen zusammengesetzt ist, die aber dann doch irgendwann zu Entscheidungen kommen muss. Mhm. Und jeder, der schon mal in einer Gruppe saß, die jetzt zu Entscheidungen kommen muss, der weiß, das ist gar nicht so einfach.
Ja.
Das heißt, du musst ja auch irgendwelche, als Coach, irgendwelche Tools haben, um Leuten zu helfen, schnell zu einer Entscheidung zu kommen und das irgendwie, das sinnführend zu machen und jetzt vielleicht nicht den lautesten zu nehmen oder den leisesten zu nehmen, sondern irgendwie klug zu einer Entscheidung zu kommen. Wie macht man das?
Das ist eine ganz schöne Herausforderung. Also es gibt die einfachste Variante, dass da wählt, jeder hat 3 Punkte und darf 3 Punkte vergeben und die draufkleben auf Ideen und dann gibt es eine demokratische Entscheidung, eine Mehrheitsentscheidung. Man kann auch so eine Art Trichter aufbauen, das haben wir, glaube ich, bei euch gemacht oder bei einem anderen Sprint, bei dem du dabei warst, genau. Mini-Sprint war das. Und dann könnt ihr euch vorstellen, so einen großen Trichter und oben mit der Nummer 1 klebt das allerwichtigste Kriterium. Also alle Ideen, die wir jetzt durch diesen Trichter durchschieben müssen, dieses Kriterium erfüllen. Und dann kommt das zweite Wichtige und das dritte und alles, was unten aus dem Trichter rauspurzelt, ist dann möglich, erfüllt die Kriterien und kann als Verständnis-Prototype oder als Erlebnis-Prototype umgesetzt werden. Das ist eine Variante, man kann es abtragen in der Matrix und kann sagen, die eine Seite ist der Innovationsgrad, die andere Seite ist irgendwie die Machbarkeit für uns, die Realisierbarkeit. Das ist die Now-How-Wow-Matrix. Und dann gibt es noch ein Au für die Sachen, die irgendwie all sind und einen hohen Aufwand haben. Und Wow ist dann, das können wir schaffen und es hat einen hohen Innovationsgrad. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das mit einer Gruppe zu erarbeiten. Das kommt auch immer sehr drauf an, wie ist die Gruppe drauf, wie sind die Leute, haben die ein Hierarchiethema oder haben die vielleicht gar keins, diskutieren die sehr gut miteinander oder gibt es Meinungsführer, das muss man immer ein bisschen gucken.
Und im letzten Schritt, also wir sind jetzt in dem Lösungsraum und vielleicht hat das Team eine Entscheidung gefunden, dann geht es eben darum, Prototypen herzustellen. Und warum ist es, und ich weiß noch, du hast sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir alle unsere Gedanken immer visualisieren. Malt sie auf, bastelt sie. Ich bin handwerklich die größte Pfeife dieser Welt. Für mich war das die schlimmste Herausforderung in diesen 5 Tagen. Ich kann sehr gut kreativ sein, aber wenn ich dann was malen muss, möchte ich die Coachness umbringen. Warum ist das so wichtig, Dinge zu visualisieren?
Einmal hat das für den Kreativprozess eine super gute Wirkung, zum Ideen weiterentwickeln. Und dann geht es ja auch darum, das sichtbar zu machen. Also wenn in einem Team von 3 Leuten alle über was quatschen, können die eine Woche lang über was reden, aber erst wenn man es sichtbar macht und baut und die Funktionalität mal prüft und dann geht der dahin und machen wir das und so, dann kann man schauen, ist man wirklich auf der gleichen Wellenlänge, meint man das Gleiche und kann auch viel leichter das anderen zugänglich machen, um dann Feedback zu bekommen. Da kommt die Sache mit den Hüten. Also es gibt, das habt ihr toll gemacht, es gibt die 6 Denkhüte von Disney. Ich habe das für die Workshops reduziert auf 3 und stelle dann gerne 3 Hüte hin. Einen roten für den Kritiker, einen grünen für den Realisten und einen blauen für den Träumer. Sodass man sich, wenn man Feedback gibt, selber dessen bewusst ist, in welcher Rolle bin ich denn eigentlich gerade und welche Art von Feedback gebe ich. Damit hilft man so einem Projekt eben auch sehr, um neue Möglichkeiten sichtbar zu machen, um aus der Nörgelecke rauszukommen. Und es macht, glaube ich, allen Spaß.
Jetzt will ich wissen, was sind die anderen 3 Hüte? Ich will mehr Hüte.
Noch mehr Hüte. Ich fand die 3 gut.
Aber was gibt es noch für welche? Es gibt da noch einen gelben, der steht dann für?
Weiß ich jetzt. Also das ist komplizierter dann und das ist für so einen Mini-Sprint.
Also Helmer war ein großer Fan dieser Hüte. Du hast sie, glaube ich, sehr häufig aufgesetzt, wenn ich nicht ganz falsch bin. Wie war denn das für dich als Teilnehmer von so einem
Sprint? Die waren auch hübsch.
Die waren auch hübsch. Die waren auch sehr schön gebastelt, das muss man sagen. Bunt und toll. Wie war das denn so als Teilnehmer von so einer Runde, diese Woche durchzuleiden? Du lagst sehr viel auf dem Boden.
Ich war krank in der Woche, ja. Naja, das ist erstmal spannend zu sehen, wie viel Kreativität tatsächlich in so einer, am Ende ist es ja eine Masse von unterschiedlichen Typen, unterschiedlichen Charakteren mit unterschiedlichen Input, was da so an Kreativität entstehen kann und wie sich das so immer weiterentwickelt. Also, dass du quasi, du bleibst ja nie 5 Minuten auf demselben Punkt stehen. Also, das meiste, was ich, glaube ich, gehört habe, war das Piepen deines Weckers, der alle 10 Minuten rausgerissen hat. Schluss, Ende, vorbei, nächste. Und du quasi. Und
die Hupe, ne?
Ja.
Und bei euch habe ich viel gehupt.
Und das treibt dich natürlich auch weiter. Das heißt, du bleibst auch irgendwie so gedanklich nie stehen. Das heißt, du gehst immer, versuchst immer weiter. bis du dann halt irgendwann bei den Prototypen angekommen bist. Was ich mich gefragt habe, wie viele Prototypen sind denn clever? Also angenommen, wir wissen, am 5. Tag kommt unsere Zielgruppe um 15 Uhr, denen wollen wir was vorstellen. So, und wir haben vielleicht vorher 3 Kleingruppen gegründet, die dann jeweils einen Prototypen entwickelt haben und wir stellen den 3 Sachen vor. Oder wäre es besser, diese Prototypen eher ein bisschen rudimentärer zu machen, aber dafür 2 zu machen, dass man dann quasi den 6 zeigen könnte. Also ist es eher gut, viele Sachen der Zielgruppe zu zeigen, um abzuklopfen, oder ist es besser, in diesen 5 Tagen wirklich auf 3 spitze Ergebnisse zu kommen und zu gucken, welches von diesen 3 oder welcher von den 3 Wegen ist der beste?
Ich würde sagen, das kommt sehr darauf an, wie unterschiedlich die Prototypen sind. Also und was du testen willst, was du rausfinden willst. Du kannst 2 sehr ähnliche nehmen und so eine Art A-B-Test machen und einfach schauen, ich habe ein Format jetzt entwickelt und ich will nur noch die Moderation testen oder den Presenter. Wollen die eher den oder wollen die eher die haben? Du kannst sehr unterschiedliche Richtungen testen. Das kommt total drauf an, was hast du für ein Problem und wie unterschiedlich sind die Ideen und die Prototypen. Da hätte ich jetzt keine allgemeine Antwort drauf.
Mhm. Wie praktisch alles bei so einem Sprint hängt es ja eigentlich von der Problemstellung, die man am Anfang sehr klar definieren muss, ab. Und wir haben es gerade angedeutet, am Schluss kommt dann tatsächlich die Zielgruppe in diesen Raum und guckt sich an, was man da veranstaltet hat.
Mhm.
Und das ist ja auch nochmal ein total spannender Moment, auch für die Teilnehmer, wenn man da sitzt. Wie nehmt ihr das wahr? Oder wie war das für dich als Trainerin und für dich als Teilnehmer, so dieser...
Die 80-20-Regel.
Der Moment der Offenbarung.
Ja.
Die 80-20. Das ist tatsächlich, also man steckt da halt 5 Tage wirklich sein Herzblut rein und gebärt da sein Baby. Und dann hat man sein Baby in der Hand und dann kommen da irgendwelche fremden Leute, gucken das Baby an und sagen, der hat aber eine krumme Nase, du Knickohr. Und man will natürlich sofort, kommt man in so einen Rechtfertigungsmodus. Ja, aber wenn dann dies und dann, deswegen ist das ja so gut, dass wir das so gemacht haben und so. Und dann hast du gesagt, 80-20-Regel, nichts rechtfertigen, nichts erklären, 80% zuhören und 20% Dinge einfach nur quasi Sachen, die man irgendwie fürs Verständnis braucht.
Hängen geblieben.
Ja, das ist hängen geblieben. Und das ist gut. Also das ist ja auch dieses, wir müssen denen halt auch zuhören. Das darf ja keine Alibi-Funktion sein. Ja, wir laden dann die Zielgruppe ein, die gucken sich den Prototypen an und sagen, oh, wie toll der ist. Nee, die müssen halt wirklich sagen, wie sie es finden. Und man muss denen ja auch den Raum geben, das sagen zu können und zu dürfen. Mhm. Und man muss es selber auch aufnehmen. Sonst bringt der ganze Spaß nichts.
Ja, es ist wirklich für die Teams ein herausfordernder Moment. Ja, weil da geht es dann wirklich drum, Kritik zu hören und es nicht persönlich zu nehmen, sondern eigentlich ist es das größte Geschenk, das die Zielgruppe euch in dem Moment machen kann, weil sie ganz ernsthaft Bezug nimmt auf was man schon sehen kann, was man schon angucken kann und euch richtig viel guten Input gibt, um das wieder zu verbessern. Also das Ziel von diesem ersten großen Feedback ist ja nicht, ganz viel Lob zu kriegen, obwohl man es vielleicht bräuchte nach so einer anstrengenden Woche, sondern um wirklich rauszufinden, würden die das gucken, würden die das konsumieren oder machen? Und wenn nicht, warum nicht? Und was müssen wir anders machen? Das ist so ein großes Geschenk, das da kommt. Das ist nur ein bisschen, das ist wie ein Geschenk, also wie so ein Igel oder so. Wie so ein gestachliges Geschenk.
Der Nutzer hat ein stachliges Geschenk.
Dass man erstmal vorsichtig, ja.
Nein, ich meine,
das mal auspacken muss.
Ja.
Es hilft halt total, weil diese Zeiten des, man kann ja nicht wissen, ob das funktioniert, wir machen mal eine Show für 12 Millionen Euro und merken, ach, guck keiner.
Ja.
Die sind dadurch vorbei und ich glaube, dass das ein interessanter und vielleicht auch ein bisschen ein schmerzhafter Moment sein kann, aber er vor vielen, vielen Problemen, die man danach haben wird oder haben könnte, einen bewahren kann. Und deshalb ist das ein Geschenk. Jetzt möchte ich noch kurz vom Ende fragen, was könnten denn so klassische Fallstricke sein, dass so ein Design Sprint, weil wir haben den jetzt alle ein bisschen glorifiziert, zu Recht, wir haben da echt eine gute Erfahrung mitgemacht. Wo sind denn so Fallstricke in diesem Prozess? Was müsste man vermeiden oder warum kann es manchmal auch schief gehen? Kann es schief gehen?
Es kann total schief gehen, wenn die Vorgaben viel zu eng sind, wenn das Team nicht achtsam zusammengesetzt ist, wenn die Zeit zu kurz ist und wenn man am Ende lauter wunderbare Luftschlösser gebaut hat, die dann einfach in der Luft hängen bleiben. Also es ist ganz wichtig, die Phase nach dem Design Sprint mit der Umsetzungsphase gut zu verbinden. Dass man rausgeht und weiß schon, wer macht denn was als nächstes, was sind die nächsten Schritte. Und auch später sollte eigentlich diese Haltung beibehalten werden, was ihr ja super machen könnt mit eurer Community. Einfach immer weiter testen, immer weiter beobachten, sind wir noch bei den Bedürfnissen der Kunden sozusagen.
Wir fahren jetzt in 3 Wochen in eine 9. Klasse. Dann reden wir mit denen über das neue Bubbles.
Nein.
Das ist schon ganz.
Ich bin sehr gespannt. 80-20, ne?
80-20. Nimm den Igel mit. So, dann haben wir jetzt praktisch heute gelernt, was ein Design Sprint ist. Wir haben gelernt, dass man in einem Problemraum beginnt, Probleme verstehen muss, dass man dann irgendwann in einen Lösungsraum übergehen darf und ganz kreativ und verrückt zu Ideen kommen. Dann muss ein Prototyp kommen, der dann am Ende überprüft wird. Und zwar schonungslos. Und das ist ganz gut so. Deshalb würden wir jetzt alle Hörer dieses Podcasts bitten, praktisch diesen Podcast zu überprüfen und mit Lob und Kritik nicht zu sparen und alles an uns zu schicken und zu sagen, mega gut, mega toll, lad Steffi häufiger ein, weil sie ist super. Deshalb vielen Dank für deinen Input, Steffi, heute.
Sehr gerne.
Dank. Danke an dich, Helmer.
Danke an dich, Timon. Und wer noch mehr zum Thema Formatentwicklung wissen will, der hört sich die vorherige Folge an,
ja.
Nicola aus dem Fundformat- und Entwicklungsteam, und darf ganz gespannt sein auf die nächste Folge. Die dreht sich dann nämlich um
Zielgruppeninterviews.
So sieht das nämlich aus.
Dann gehen wir ganz tief in Medias Res und lernen die mal kennen. Die bösen Nutzer und Nutzerinnen.
Dann vielen Dank und gute Fahrt.
So sieht's aus. Auf Wiedersehen.
Danke für die Einladung. Tschüss.
Ciao.
Funkkolleg Internet. Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.